14. Kapitel. Disordine astrale. Astrale Unordnung. Kiranos, Faruk, Iskir, ich und Trogerik bestiegen in dieser Reihenfolge die Wendeltreppe, welche uns in den obersten Raum des Turmes leiten würde. Die Treppe selbst führte nach ungefähr 4 Schritt in das dicke Mauerwerk des Gebäudes, das sich nun weiter zuspitzte. Hier konnten wir auch schon das kräftige Gebälk der Dachkonstruktion erkennen, welche das Spitzdach formte. Kiranos zögerte, als er einen Blick in das oberste Zimmer werfen konnte. Etwas stimmte nicht. Der Zwerg setzte die verstörte Malina ab und verschwand aus meinem Blickfeld. Faruk hatte nun Platz, Kiranos zu folgen. Auch er zögerte, als er in den Raum blickte, der über uns lag. Dann vernahmen wir Kiranos Stimme, die nach Hilfe forderte, da er angegriffen wurde. Sofort drängte Iskir die Treppe hinauf. Trogerik, der hinter mir war, machte sich ebenfalls bereit, doch um ihn vorbeizulassen, war kein Platz. Ich musste also auch nach oben, trotz meines jämmerlichen Zustandes. Zu allem Überfluss quoll nun etwas grüner Rauch vom Boden des Dachraumes über die Schwelle der Treppe. Was bei den Sphären ging dort oben vor sich? Als ich hinter Iskir über den Rand der Treppe sah, stockte mir der Atem. Der Raum, welcher sich vor mir entfaltete und das komplette Geschoss einnahm, war durchflutet von dem grün-wabenden Rauch, welcher sich vor allem auf den von mir aus hinteren Teil des Zimmers verteilte. Ich erkannte mehrere Fenster, einen Kamin inmitten des Raumes und ein auf den Boden gezeichnetes Pentagramm, in dessen Zentrum ein Körper lag. Serra von Atal, wie ich vermutete. Was mir jedoch den Schrecken einjagte, war nicht der Rauch, sondern die albtraumhaften Wesen, die diesen aus ihren Mündern ausstießen und Kiranos angriffen. Faruk, dessen Gesicht kreidebleich war, stellte sich vor Malina, welche ebenso bleich an der Turmwand lehnte. Seine beiden Dolche fest im Griff, war er bereit, das Mädchen zu verteidigen. Auch er war noch stark von der Auseinandersetzung mit den Tieren des Bestiariums gezeichnet. Der große Schröter hatte seine Spuren hinterlassen. Die Wesen waren schwebende Köpfe, mit schrecklichen, runden Mündern, aus denen fingerlange Zähne hervortraten. Zudem schlängelten sich zungenartige Tentakel aus ihnen. 3 ebenfalls zahnbesetzte Löcher klafften in den Schädeln, von denen 2 mit blinden, toten Augen versehen waren und in einem, dem mittleren, ein purpurnes Leuchten glomm. Die Nase schien ihnen ausgerissen. Mit einem Kampfruf an seinen Gott Svafnir gerichtet, stürmte Iskir mutig voran, um Kiranos zur Seite zu stehen. Dieser traf einen der Schädel und hinterließ eine klaffende Wunde, aus der weiterer Rauch strömte. Meine Schmerzen erschwerten mir, einen klaren Gedanken zu fassen. Diese Dämonen galt es zu vertreiben, doch war ich am Ende meiner Fähigkeiten, einen Zauber zu wirken. Zwar konnte mein Stab den Köpfen schaden, doch der grünliche Qualm verhieß nichts Gutes. Ich haderte, bis ich schließlich den Entschluss fasste, die ängstliche Malina aus der Gefahrenzone zu bringen. Ich griff ihren Arm und zerrte sie bestimmt die Treppe hinab. Trogerik musste sich an mir vorbeidrängen, als ich auf dem Weg runter war. Der Andergaster erfasste die Situation schnell und reagierte mit Verstand und ohne irgendein Zeichen von Angst oder Aberglaube. Faruk indes hatte wohl neuen Mut geschöpft, denn ich hörte ihn, wie er Kiranos und Iskir zur Unterstützung eilte. Ich beschloss, die junge Marlina in das Schlafzimmer zu bringen, in dem der Spiegel stand, welcher uns so übel beleidigt. Dort wollte ich nach geeigneten Stoffen suchen, mit deren Hilfe ich in der Lage sein würde, den niederhöllischen Nebel zu vertreiben. Wie zur Bestätigung meines Planes hörte ich Kiranos hustend eine Warnung rufen, dass der Nebel wie Feuer brenne.
Erneut stand mir eine Prüfung auf Leben und Tod bevor. Doch die Erinnerung an meinen Sieg über den Ulhuhu verlieh mir Mut. Und als die reißzahnbewehrten Münder den grünen Nebel gegen mich ausstießen, hielt ich die Luft an und duckte mich vor der Wolke weg. Iskir, der gerade in diesem Moment das obere Ende der Treppe erreicht hatte, führte einen ersten Schlag gegen einen der Köpfe. Jener aber schnellte nach oben und entging so der Axt. Ich hatte mehr Erfolg und landete einen kräftigen Schlag, der aber nur eine kleine Wunde schlug. Grimmig rief ich Angrosch um Beistand an und machte mich auf einen langen, harten Kampf gefasst. Während nun Farouk das Obergeschoss erreicht hatte, aber schreckensbleich innehielt, als er der Situation gewahr wurde, strömte mir erneut der grüne Dunst entgegen. Und diesmal war ein Ausweichen unmöglich. Wo immer der verpestete Odem durch meine Kleidung drang, verbrannte er die Haut wie tausend glühende Nadeln, und ich musste mich mühsam beherrschen, nicht tief einzuatmen. Aus den Augenwinkeln sah ich Romualdo im Aufgang erscheinen, und ich rief ihm zu, Marlina sofort in Sicherheit zu bringen. Mühsam nahm er sie hoch und lief wieder hinunter. Statt ihm kam nun als letzter Trogerik hinauf, einen großen Speer in Händen. Farouk raffte nun endlich all seinen Mut zusammen und stand mit seinen Dolchen Iskir bei, den das Kampfglück offenbar verlassen hatte, denn er schlug ein ums andere Mal ins Leere. Farouk war leidlich erfolgreicher, aber angesichts dessen, dass die Schneide meiner Skraja schon nur wenig Schaden anrichtete, glaube ich kaum, dass dies mehr als Nadelstiche für die Dämonenfratze waren. Trogerik kam wohl zum gleichen Schluss, denn auch er stach mit dem Speer auf Iskirs Gegner ein, sodass ich alleine stand. Immer wieder schlug ich auf den Schädel ein, doch obwohl meine Waffe stets ihr Ziel fand, dauerte es eine gute Weile, bis ich die Oberhand gewann. Meinen Gefährten erging es derweil noch schlechter, denn erst Iskir und später Farouk bekam eine Wolke des dämonischen Rauchs direkt ins Gesicht. Und während ersterer nur zurücktaumelte und sich dann wieder fing, stürzte Farouk beim Versuch, darunter wegzutauchen, der Länge nach hin, sog im Schreck den Odem tief ein und fiel darob in eine offenbar von schrecklichen Albträumen geplagte Betäubung. Auch ich konnte dem Nebel nicht immer entkommen, sodass ich bald das Gefühl hatte, am ganzen Körper zu brennen.
Am Fuße der Wendeltreppe, welche sich in dem kleinen Ankleidezimmer der Serra befand, griff ich nach drei Gewändern, welche noch im Schrank hingen und sich nicht dem geisterhaften Tanz der anderen Kleidungsstücke angeschlossen hatten. Marlina ließ ich mit warnenden Worten zurück, dass sie sich nicht rühren sollte. Mein Körper funktionierte. Ich vergaß beinahe die Schmerzen, als ich die Wendeltreppe emporeilte. Als ich oben im Dachzimmer ankam, war der Kampf meiner Freunde gegen die Köpfe bereits weit vorangeschritten. Jedoch lag Farouk, geplagt von zuckenden Krämpfen, auf dem Boden. Ein schreckliches Bild. Trogerik, welcher sich mit einem der Aalspieße aus Gratenfels bewaffnet hatte, rammte diesen mit Wucht in eine der dämonischen Fratzen. Erst jetzt bemerkte ich, dass dieser Schädel bereits einen Teil seiner Substanz verloren hatte. Er schimmerte leicht durchsichtig. Jetzt, da die Speerspitze Trogeriks ihn heftig traf, löste er sich in einer qualmenden Wolke giftiger Gase auf. Während ich noch staunend dastand, traf auch Kiranos seinen Gegner empfindlich, sodass dieser auf gleiche Weise aus unserer Sphäre vertrieben wurde. Mit überraschend gelassener, fester Stimme rief der Zwerg mir zu, dass ich die Frau aus dem Nebel holen sollte. Daraufhin schloss mein Freund seine Augen und festigte seinen Griff um die Axt. Der fromme Kiranos, stets seinem feurigen Gott dankend, war ein wertvoller Begleiter. Dies war einer der Momente, in dem mir das klar wurde. Ich handelte schnell und wies meine Freunde an, die Fenster zu öffnen und sich um Faruk zu kümmern, während ich mit Hilfe einer der Roben den Weg zu der bewusstlosen Serra freifächelte. Iskir sorgte für einen ordentlichen Durchzug, indem er die Fensterläden öffnete. Trogerik kniete sich neben Faruk und ich wusste, dass unser aranischer Freund bei ihm in guten Händen war. Als ich bei Signora von Atal ankam, die in dem gezeichneten Pentagramm lag, konnte ich nicht mit Sicherheit sagen, ob sie bereits in Borons Hallen wandelte oder noch unter uns weilte, weshalb ich um Hilfe bat. Ich packte sie und versuchte, sie näher zu meinen Freunden zu ziehen. Kiranos und Iskir kamen mir zu Hilfe. In dem Pentagramm der Serra standen noch einige brennende Kerzen, die ich auspustete. Der Torwaler wollte wissen, was genau die Signora hier getrieben hatte, doch außer einer vagen Theorie konnte ich nichts Genaues sagen. Ich vermutete jedoch, dass die Serra sich zu ihrem Freund Magister Balthusius begeben und dazu den Limbus nutzen wollte. All dies wurde gestützt durch den Bericht, den uns Kiranus erst kürzlich gegeben hatte. Darin wurde von mehreren Unfällen berichtet, die sich bei magischen Tätigkeiten, den Limbus betreffend, ereignet hatten. Ich tippte also auf eine telekinetische Entladung. Zum größten Teil hervorgerufen durch einen Zufall, der vielleicht mehr war als das. Ein Schrei Faruks unterbrach meine Ausführungen und ließ mich an wichtigere Dinge denken, als an die Ursache dieses Übels. Ach, der arme Faruk. Seine quälenden Laute schienen von weit her zu kommen. So, als würde er in seinen unterbewussten Träumen gepeinigt werden. Trogerik tat sein Bestes, dessen war ich mir sicher, doch er vermochte unseren Freund noch nicht aufzuwecken. Iskir hatte sich um die Serra gekümmert, die nun zu sich kam. Signora von Atal hatte schlohweißes Haar, welches in starkem Kontrast zu ihrem fast jugendlichen Gesicht stand. Ihr Magierstab lag etwas abseits auf dem hölzernen Boden des Dachzimmers. Er war mit einer Kugel versehen und sah wunderschön aus. Als die Serra vollends bei Bewusstsein war, schob der Torwaler ihren Stab etwas beiseite, was ich zunächst nicht verstand. Doch die Profession des Kriegers war es, jedwede Gefahr zu erkennen und zu beseitigen. Er war sehr vorsichtig, trotz seines groben Äußeren. Eine interessante Mischung. Nachdem sich die benommene Turmherrin gefasst hatte, erfuhren wir von ihr wichtige Dinge. Zunächst erklärte sie, was ihr Belang war, als sie sich in das Pentagramm stellte. Ich lag richtig mit meiner Vermutung. Sie wollte ein Portal zu ihrem Brieffreund öffnen, um zu erfahren, wie es um ihn bestellt war. Als der Blitz in den Turm fuhr, hatte die Dame all ihre astrale Energie verloren. Auch waren die niederen Dämonen aus dem Limbus in den Turm gelangt. Signora Domares richtete sich langsam auf. Nach einem prüfenden Blick von Iskir reichte dieser ihr sogar ihren Stab, sodass sie sich abstützen konnte. Als wir uns in Richtung Wendeltreppe begaben, sahen wir Trogerik, der beide Hände auf Faruks Brust gelegt hatte. Kurz darauf wachte dieser prustend auf. Es ging ihm sichtlich besser, doch er musste sich wegen der geträumten Schreckensbilder erst sammeln. Serra von Atal wusste wohl genau, worüber er sprach, denn auch sie war in dieser quälenden Bewusstlosigkeit gefangen gewesen. Ihres Wissens nach hatten meine Freunde gegen sogenannte Bragui gekämpft. Diese niederen Dämonen stammten aus der Domäne der Widersacherin Borons und waren durch ihren albtraumhaften Odem besonders gefährlich. Wir begaben uns nach unten, wo Marlina auf uns wartete. Die Serra war sichtlich überrascht über ihren leeren Kleiderschrank, woraufhin ich ihr von unserem abenteuerlichen Aufstieg erzählte. Gemeinsam mit meinen Freunden versuchten wir ihr, das Ausmaß der Verwüstung schonend beizubringen, doch die pure Menge an Vorkommnissen war schlichtweg zu groß. Die Magierin seufzte und war nicht begeistert von der Arbeit, die nun auf sie warten würde. Sie sprach von Mindergeistern, welche in die Gegenstände gefahren waren und nun ausgetrieben werden mussten. Notiz: Mindergeister. Sollten diese tatsächlich bei dem Blitzschlag von Domaris von Atal ausgegangen sein, musste sie über eine sagenhafte Menge astraler Energie verfügen. Derart viele astrale Geister, bedenke man die Kohlestücke in einem der Schlafzimmer, verlangten eine enorme Kraft. In dem Raum, in dem ich von den Teppichen angegriffen worden war, verweilten wir. Hier setzte sich die Serra auf einen der Stühle, beäugte mitleidig die aufgeschlitzten Teppiche sowie das eingeschlagene Fenster. Wir ließen sie einen Moment zu Kräften und zu klaren Gedanken kommen, bevor wir unser Gespräch fortführten. Nachdem ich der Signora den Brief gereicht, der mir der Entführte bei dem Bankett übergeben hatte, legten wir ihr die essentiellen Erlebnisse Magister Balthusius betreffend dar. Wir machten deutlich, dass wir zu Serra gekommen waren, da wir uns Hilfe erhofft hatten. Sie wusste am ehesten von den Forschungen des Magisters und wurde wohl selbst auch Ziel einer Täuschung, welche sie jedoch durchschaute. Iskir wollte wissen, um was für ein Buch es sich handelte, das die angebliche Botin des Maestro abholen wollte. Es ging um die historische Kosch-Chronik, die durchaus eine Vielzahl an Erwähnungen über Algorton beinhaltet. Die mutmaßlich falsche Botin hatte sogar ein Schreiben mit sich geführt, das laut Serra von Atal das Schriftbild des Magisters aufwies. Doch aufgrund der seltsamen Umstände hatte die Signora das Mädchen abgewiesen. Magister Balthusius pflegte, über Brieftauben oder Boten zu kommunizieren, jedoch nicht mit der Hilfe von kleinen Mädchen. Zudem würde sie ein so wertvolles Buch Balthusius nur persönlich übergeben. Bei Domaris von Atal wuchsen die Bedenken bezüglich des Zustandes ihres Freundes, was fürwahr berechtigt war. Und so bereitete sie das Ritual vor, um sich seines Zustandes zu vergewissern. Kiranos ließ diese Gelegenheit nicht ungenutzt und bekräftigte erneut seine Abneigung gegenüber Magiebegabten, die mit Mächten hantieren, die sie nicht beherrschten oder verstanden. Ich ließ mir bestätigen, dass dieser schwarze Turm einst Sitz des Algorton gewesen war. Serra von Atal wusste, dass das Gebäude dem sagenumwogenen Magus zwar als Heimstatt gedient hatte, seine Errichtung jedoch viel weiter in der Vergangenheit lag. Sie erwähnte Rohal, welcher wohl Zeit seines Lebens großes Interesse an diesem Turm gezeigt hatte. Die Magierin war noch nicht allen Geheimnissen dieses Bauwerkes auf den Grund gekommen. Eine spannende Vorstellung, das Forschungsobjekt zu bewohnen und es auf eine ganz besondere Art und Weise zu erfahren. Notiz. Da fiel er, der Name des Weisen. Ich hatte ihn bereits in meinen Gedanken immer wieder mit diesen Vorkommnissen verbunden und dennoch gehofft, dass wir keinem Vermächtnis einer derart mythischen Wesenheit auf der Spur waren. Um es mit Kiranos Worten zu sagen, mischten wir uns in Dinge ein, denen wir nicht gewachsen waren. Sollte es um die Rohalsgefäße gehen, beziehungsweise um eines von ihnen. Sollte dies stimmen, so war unsere Queste zuallererst eine metaphysische, die Magie betreffende. Der zweite Aspekt war ein frommer, götterfürchtiger. Ging es um Dämonen, so spielten die Zwölfe stets eine Rolle, wie sie es immer tun im unergründlichen Sein deres. Erst zuletzt handelten wir im Auftrag eines allzu weltlichen Interesses. Wo führt mich diese Reise noch hin? Ich finde mich gefangen zwischen der Furcht vor einem Parseka-Ende und dem Reiz, im Sinne Hesindes Wissen zu sammeln und die Möglichkeit zu haben, ein legendäres Artefakt in den Händen zu halten. Eines ist sicher. Ich werde all meine Kräfte benötigen. Meine Theorie, die Gefäße Rohals betreffend, schien die Serra ernsthaft in Betracht zu ziehen. Basierend auf der Mär des Koschammer-Königs verdichteten sich die Hinweise diesbezüglich. Der offene Umgang mit meinem Verdacht brachte die Signora dazu, von einer seltsamen Begebenheit zu berichten, welche sich vor zwei Götterläufen abspielte. Dieses Ereignis bewog Domaris von Atal sogar dazu, einen Brief an die oberste Hesindegeweihte, Haldana von Ilmenstein in Kuslik, zu schicken. An einem schönen Tag im Ingrim, 1020 nach Bosbarans Fall, erschien eine Gestalt im Studierzimmer der Serra. Aufgrund der äußeren Erscheinung dieser hielt die Signora sie für Rohal den Weisen. Außerdem kam es zuvor zu einigen Perturbationen. Schmetterlinge flogen durch die Räume, Pflanzen, welche mit magischen Orten einhergehen, wuchsen und vergingen gleich darauf wieder. Die Gestalt lächelte Domaris von Atal an und sagte daraufhin, dass sie nicht die richtige sei und andere Personen gesucht würden. Anschließend verschwand der vermeintliche Weise. Die Serra beschrieb noch eine weitere Seltsamkeit. Als Rohal erschien, spürte sie, wie neues, frisches und gesundes Leben in ihr aufstieg. Das Gefühl, frisch geboren zu sein, war enorm gewesen. Doch genauso leer und verloren fühlte sie sich, nachdem die Gestalt verschwunden war. Der Eindruck eines endgültigen Todes überkam die Signora. Ein kurzer Augenblick der Stille folgte, in dem ich das Gehörte verarbeiten musste. Signora von Atal fuhr fort. Wie beiläufig erwähnte sie, dass sie einige Artefakte besaß, die aus dem Besitz Rohals stammten. Als Beispiel nannte sie eine Kristallkugel, die in der Lage gewesen war, das Seelentier einer Person sichtbar zu machen. In all den Jahren, die vergangen waren, hatte dieses Artefakt zuverlässig funktioniert. Doch nach dem Erscheinen des Weisen trübte sie sich ein. Auch der schwarze Turm, in dem wir uns befanden, veränderte sein Äußeres. Schien er zuvor aus schwarzem Basalt gebaut, zeigte er nun seine wahre Schönheit. Die Vielfalt der Gesteine, aus denen der Turm gebaut war, war schlichtweg immens. Der Serra zum Teil unbekanntes Gesteinsmaterial war darin verbaut worden. als wären Steine aus aller Herren Länder herangebracht worden. Frau von Atal war sich sicher Zeugin der Auferstehung und des endgültigen Todes Rohals gewesen zu sein. Kolossal! Welch überaus außergewöhnlicher Vorfall! Einige Monde später besuchten sie Magier aus Punin, die laut Domaris von Atal ihre Nase aus den Büchern herausgeholt hatten. Diese Delegation befragte die Serra, zeigte großes Interesse an dem Turm und zog schließlich wieder von dannen, nachdem Frau von Atal kooperativ gewesen war. Die Essenz dieser Erzählung war, dass Maestra Domaris befürchtete, dass nicht nur die von ihr erwähnte Kristallkugel Rohals ihre Kraft verlor und ein Zauber von diesem Turm abfiel. Eben jenes Erblassen von Rohals Magie könnte sich auch auf andere Artefakte des Weisen auswirken, wie die Rohalsgefäße zum Beispiel. Wir fassten nach dieser hochinteressanten Berichterstattung die Fakten zusammen. Inwiefern Rohal in diese Geschichte involviert war, vermochten wir noch nicht abzuschätzen. Wir wussten nur, dass ein vermeintliches Artefakt des Algorton gestohlen worden war. Genau wie Maestro Balthusius, welcher sich auf die Magie der Steine spezialisiert hatte. Der mystische Algorton hatte sich der Legende nach ebenfalls mit diesem Forschungsgebiet befasst. Neben anderen, wie der Dämonologie und der Chimerologie. Maestra von Atal verriet uns, dass es laut ihren Forschungen im Koschgebirge weitere Türme Algorthons geben müsse. Kiranos vermutete richtig, dass diese Information in dem Buch stand, welches zuvor unter einem Vorwand versucht wurde, der Serra zu entwenden. Sie bestätigte auch, dass eine Kristallkugel des Algorton um vieles mächtiger sein müsse als jede Kugel eines heute lebenden Magus. Auch die Macht, die dieses Artefakt besaß, war jenseits der Vorstellungskraft der Signora. Auf Nachfrage berichteten wir, was wir über die Entführer wussten. Maestra von Atal vermutete, dass die Hexe Sindelfink einen der legendären Türme des Algorton gefunden hatte. Vielleicht benötigte sie also die Kristallkugel für ein anderes Artefakt des Magiers. Sie warnte uns auch, dass die Hexe, die wir jagten, ein gefährlicher Gegner sei. Sie wusste offensichtlich viel und wir zu wenig. Anschließend riet uns die Signora weiter nach Osten, in einen Ort namens Dunkelhain zu reisen. Dieses lag circa eine halbe Tagesreise von Koschwacht entfernt. Dort sollten wir nach einem weisen Mütterchen Ausschau halten. Eine gewisse Jana würde sich dann bei uns melden. Von ihr könnten wir womöglich etwas über Serra Sindelfink erfahren. Jedoch mussten wir mit Bedacht und Sub Rosa vorgehen, da die Ortsansässigen dort doch recht abergläubisch seien. Bevor wir aufbrechen konnten, mussten wir uns ausruhen, und ohne ein Mittel zur körperlichen und geistigen Stärkung würde mir selbst diese Pause nicht reichen. Faruk schien es nicht anders zu ergehen. Er hatte, genau wie ich, sichtlich Schwierigkeiten, aufrecht zu stehen, und musste ebenfalls zu Kräften kommen.